Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Coaching Insights Podcast. Heute wieder mal ein Talk, und zwar mit einer interessanten und spannenden Persönlichkeit, mit dem Lars Weibel, dem Direktor von der Schweizerischen Eishockey-Nationalmannschaft. Hoi Lars, danke, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch.
Hallo Sascha, danke vielmals für die Einladung, ich freue mich.
Ich habe mich auch riesig gefreut. Wir kennen uns nämlich noch nicht so wahnsinnig lang. Unsere Wege haben sich das erste Mal vor ein paar Wochen gekreuzt, wo wir gemeinsam am Novartis Campus einen Auftritt hatten, wo wir uns beigeteilt haben. Und dieses Referat über eben Leadership-Komponenten habe ich extrem spannend gefunden. Auch eben die Kombination, die Schnittmengen zum Sport, weil du bist ja ein erfahrener Sportler, also du bist ja Eishockey-Goalie gewesen. Bis zu deinem Karrierenende 2010 hast du bei Rapperswil, Jona, Biel, Lugano gespielt, wo du auch ja Meister geworden bist. Hast zweimal den Spengler Cup gewonnen mit Davos und eben am Schluss noch sogar im Ausland bei den Kölner Haien gespielt. 44 Länderspiele als Goalie. Also unglaublich grosse Erfahrung. Und dann war die Karriere ein Ende, bist du in die Privatwirtschaft. Und deinen Weg hat dich dann aber über den EVZ zurückgeführt oder hergeführt zu deiner heutigen Tätigkeit als Direktor von der Eishockey-Nationalmannschaft. Das machst du jetzt schon seit 2019. Das ist, wie du vorher gesagt hast, relativ eine lange Zeit für das Amt. Lars, sag mal, was macht ein Direktor von der Schweizerischen Nationalmannschaft so ganz genau?
Also, der hat mal erstens eine grosse Verantwortung für den Sport allgemein. Das muss ich präzisieren. Ich bin für den Sport allgemein zuständig und nicht mehr nur für die Nationalmannschaften. Also, das heisst, für den breiten Sport, für den Talentsport, Frauen und Herren und für sämtliche Nationalmannschaften von der U16 bis zu den Profis auch Frauen und Herren. Hockey ist logischerweise, wir verkaufen Emotionen. Aber ich habe auch die spannende Aufgabe, dass ich auch unglaublich ein gutes Team und sehr, sehr gute Leute führen darf. Und ja, das sind eigentlich meine Aufgaben. Also sowohl der Sport, logischerweise hat es da auch ein bisschen Sportpolitik dabei. Aber ich glaube, was das Wichtigste ist, da hat es viele Leute dabei. Und ich sage immer, zum gut können führen oder zum können einen Impact haben bei einem Produkt, das man nach aussen will, besser machen, muss man vor allem eins können, Mensch.
Mensch, ich denke, das ist sowieso eine der ganz wichtigen Komponenten. Du bist ja gelernter Hochbauzeichner, gell? Das ist korrekt. Du warst auch in der Wirtschaft gewesen. Also du hast sowohl im Hockey wie auch in der Wirtschaft aussen irgendwo deinen Weg gemacht, deine Erfahrungen gesammelt. In deiner heutigen Position, von welchem Teil zuerst mehr in dem Sinn? Also von deinen Erfahrungen, wenn es um Leadership geht, was du gemacht hast, als Goalie, als Eishockey-Goalie oder von den Erfahrungen, die du in der Privatwirtschaft gemacht hast?
Ja, ohne jetzt zu fest poetisch tönen, aber ich glaube, ich habe mal sehr viel profitiert von einem gesunden Elternhaus. Ich glaube, ich habe mal ein paar wichtige Werte von daheim aus mitbekommen. Dann habe ich lange immer gedacht, ich hätte auch mal noch sollen studieren oder mich früher weiterbilden. Ich habe das sehr spärlich in einem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Aber heute muss ich sagen, die Erfahrung als Spitzensportler in der Öffentlichkeit mit der Verantwortung, die gerade ein Goalie hat, das sind unglaublich wichtige Erfahrungen gewesen, wo man, glaube ich, nicht in vielen Weiterbildungen so lernen kann. Marketing ist auch ganz eine wichtige Ausbildung gewesen, weil ich glaube, alles, was wir machen, ist schlussendlich Marketing. Man repräsentiert etwas, man treibt Verantwortung. Ich muss sagen, es ist mega ein kurliger Weg, den ich gegangen bin, aber gar nicht so ein schlechter.
Erzähl mal, wie kurlig der Weg war. Blick hinter Kulissen.
Ja, also zuerst muss ich mal sagen, ich habe lustigerweise bleibt immer das Positive hängen und man redet von einer erfolgreichen Karriere, von Länderspielen, von Draft, Spendergeld und so weiter und von Diplom. Aber ich habe sehr, sehr viele Niederlagen in dieser Zeit eingesteckt. Ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht, die ich heute anders machen würde. Ich habe sehr viel auch von meinen negativen Sachen, wo man heute weniger redet, sehr viel profitiert, wo am Schluss nicht nur das Wissen, sondern auch ein bisschen Person und den Charakter geformt haben. Und wenn ich zurückschaue, sind leider eben auch die negativen Erlebnisse ganz so wichtig gewesen wie nur die Erfolge. Die zeigst du zwar nach außen oder über die redet man, Aber die Sachen, die mich heute stark oder widerstandsfähig machen oder eben zu einer Führungspersönlichkeit, sind manchmal eben auch die negativen Beispiele und Erlebnisse gewesen, die ich erlebt habe. Zuerst hat es für mich nur Hockey gegeben. Wirklich nichts anderes als Hockey, Hockey, Hockey. Es ist heute noch meine absolute Leidenschaft. Und ich habe sehr viel Zeit in das müssen und wollen investieren, weil Goalie sein heute ist Lifestyle. Das ist nicht einfach ein Beruf. Das musst du 24 Stunden leben, um konstant sein.
Ja.
Und die Balance zwischen verzichten und investieren und ernten, das ist sicher etwas gewesen, was mich nachher in der Privatwirtschaft, aber auch im zweiten Bildungsweg dann sehr, sehr hilfreich gewesen ist.
Also, dass irgendwo Prioritäten am richtigen Moment, am richtigen Ort auch können setzen können. Aufgrund eben halt auch von dieser Lebensschule ist okay, was du natürlich offensichtlich gemacht hast.
Genau.
Du sagst eben, über den Erfolg, die habe ich jetzt, wo ich dich anmoderiert, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, haben wir ja geredet. Also, das ist wirklich ganz tolle Karriere, die du gemacht hast. Du redest ja aber auch eben vom Misserfolg, wo du daraus gewachsen bist. Wenn du so zurückschaust, was würdest du sagen, ist einer so von diesen ganz grossen Magic Moments gewesen, wo du heute noch irgendwie davor ziehst, wo du sagst, okay, ist im ersten Moment ein Misserfolg gewesen oder eine schlechte Erfahrung, aber ich habe wirklich extrem oder am meisten für mich oder am prägendsten davon gelernt?
Ja, da kommt mir ein Beispiel spontan in den Sinn. Das bringe ich auch etwa in meinen Referat, weil es den Leuten wirklich zeigt, es war ein eindrückliches Erlebnis gewesen. Ich bin getrieben von Ehrgeiz, Ungeduld, immer besser wollen sein und es möglichst gut können machen. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, wo in Lugano, aufstrebend gsi, Nationalspieler gsi, habe meinen Job mehr recht als gut gemacht. Wir sind 2-1 hinten gsi. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch besser werden. Ich habe meinem Unmut in der Garderobe kundgetan und auch gesagt, hey, wir müssen schon auch defensiv ein bisschen besser spielen, um ein Match gewinnen. Eigentlich sehr unclever, wenn das als Goalie sagst, tönt das sehr nach Eigeninteresse. Und ich habe dort, glaube ich, recht ein gutes erstes Drittel gespielt und wir sind 2-1 hinten gewesen. Und ich bin aufgestanden und habe den Satz gesagt. Und dann ist ein junger Spieler aufgestanden und hat gesagt, hey, ich höre immer, was wir besser machen müssen. Wie wäre es, wenn du mal einen mehr würdest heben? Und das tönt jetzt lustig, aber das fährt er total ein als gestandener Spieler. Das Verrückte ist, wenn fährt es dir ein, wenn du eigentlich mit der tiefsten inneren Faser merkst, der hat recht, dann tut es dir weh und der hat recht gehabt. Und ein Teammate damals, heutiger Nationaltrainer, hat das absolut verstanden und hat mir gesagt, weisst, ist eigentlich noch spannend, was der sagt. Und jetzt musst du es einfach mal umdrehen und du wirst besser werden. Ich weiss nicht mehr, wie viel später, ähnliche Situation. Wir sind 1-0 hinten gewesen. Ich habe wirklich auch wieder ein gutes Drittel gespielt. Und dann habe ich es umgedreht, bin aufgestanden und gesagt, hey, Jungs, super Drittel gewesen. Tut mir mega leid. Das Goal geht auf meine Kappe, ich muss sie haben. Was ist passiert? Die Spieler sind aufgestanden und gesagt, hey, nein, komm, wir müssen ihm auch helfen, hat super gespielt. Also gerade umgekehrt. Und das hat mich gelernt, egal was du machen willst, du brauchst gute Leute um dich herum und du musst ein bisschen selbstloser sein. Das hat nichts mit Ehrgeiz zu tun. Und last but not least, ich glaube, sich selber nicht immer so ernst nehmen. Ich kämpfe heute noch ein bisschen, weil man eben den Ehrgeiz manchmal in Quere kommt. Aber der Moment hat mich geprägt und hilft mir heute fast täglich.
Ja, ist eigentlich auch noch erstaunlich, wenn man überlegt, eben einen jungen Spieler, der, ja, das ist doch vor ein paar Jahren gewesen, den Mut gehabt hat, wo vermutlich die Hierarchie noch ganz anders war, denke ich jetzt so in einer Mannschaft. Ist es der Mut gewesen, der jugendliche Mut, das zu sagen? Oder haben die dort in der Mannschaft wirklich auch schon seit die, man hat ja heute immer von dieser psychologischen Sicherheit gehabt, wo dem Jungen dann wirklich auch, so Zeichen gegeben hat, mal, das kann ich jetzt so sagen. Was meinst du?
Das finde ich eine mega spannende Frage. Sascha hat mir so noch nie gefragt. Das ist ein sehr aufmüpfender Spieler gewesen, sehr talentiert, aber der ist dann relativ schnell mal sage jetzt, abgestürzt. Der spielt heute nicht mehr. Es war ein bisschen sein Charakter gewesen. Wir haben da, auch wenn wir eine offene Kultur kennen, aber du hast das Recht gesagt, so 90er, Anfangs 2000, ist Packordnung in einer Mannschaft schon ein bisschen anders gewesen als heutzutage. Aber ganz ehrlich, ich bin dem tief dankbar. Und wenn ich den heute mal noch würde sehen, würde ich es ihm auch sagen.
Wie hat sich die Kultur allgemein so verändert? Du hast gesagt, die Hackhoning ist eine andere. Ist es so gesehen, dass es richtig, dass der Goalie im Goalie wirklich auch eine Leaderfunktion zukommt? Ist damals, ist das heute auch noch so? Oder wie nimmst du das wahr?
Ich nehme es immer noch so wahr, dass der Goalie immer noch eine Leaderfigur ist. Aber also ich muss noch sagen, ich bin nicht ein sehr extrovertierter in der Garderobe gewesen, aber ich hatte eine klare Meinung gehabt. Ich bin ein Schwarz-Weiß-Typ und ich habe das auch kundgetan. Ich glaube, Goalies heute sind extrem soft-spoken, humble und ruhig. Aber wenn sie etwas sagen, hat es Hand und Füße. Ich glaube allgemein, und das merken wir gerade im Sport, und für mich tut sich Erfolg branchenunabhängig gleich definieren. Wir haben gesellschaftliche Veränderungen, gerade in der Schweiz, wenn wir vergleichen mit dem Ausland. Und ich glaube, die Gesellschaft hat sich verändert, dass heute allgemein anders kommuniziert wird. Du kannst, da gibt's das plakative Beispiel, heute kannst du per WhatsApp Schluss machen, wenn du jung bist. Früher hast du noch müssen anstehen. Früher hast du aber auch noch müssen irgendwo hingehen, um jemanden wieder zu sehen. Heute musst du das nicht. Absagen, ein Meeting kannst du auch 3 Sekunden vor einem Meeting. Das hat es früher alles nicht gegeben. Und du hast mehr müssen repräsentieren und für etwas einstehen. Das sind jetzt keine negative Beispiele, aber es gibt auch wahnsinnig viel positive. Also ich finde, darum haben sich eben auch Führungskomponenten und Leadership extrem verändert. Trainer müssen heute anders umgehen, anders kommunizieren, anders Wissen überbringen als vielleicht noch vor 10 Jahren. Das hast du übrigens in deiner Keynote, dort bei der Novartis, extrem eindrücklich auch aufzeigt. Ich glaube, um das zu machen, muss man mal den Sinn von einer Beschäftigung haben. Wenn man den kapiert hat, und danke an dich, das hat mich extrem geprägt, das begleitet mich heute. Ich glaube, das vergessen wir auch wieder viel zu viel, wie schön das es ist, wenn man einen Sinn in der Arbeit sieht. Und dann sieht man auch eher eine Verantwortung und kann dann über das wieder eine Leidenschaft dafür machen, für das, was man macht. Weil ich bin der Meinung, wenn man etwas gern macht, macht es mir automatisch gut.
Ja, sehe ich auch absolut so. Wenn wir schon im Thema Sinn sind, nehmen wir doch das gerade auf. Frage direkt an dich. Ja, wo siehst du deinen tiefen Sinn in dem, was du machst? In deiner Rolle heute?
Ja. Ich glaube, der Sinn, oder anders mal, ich habe einfach das Privileg, dass ich immer noch etwas machen darf, wo meine tiefste Leidenschaft ist, sind Kindsbeine. Ich meine, wer hat das schon? Andere haben einen Traumberuf, aber die müssen auch jeden Tag hart arbeiten. Als Hockey-Profi darfst du eigentlich rausgehen spielen, musst nicht mal hart arbeiten. Also, logisch musst du hart arbeiten. Aber jetzt muss ich auch hart arbeiten und habe auch lange Tage und viel Verantwortung. Aber es ist immer noch Eishockey, wo es mein Herz erfüllt. Und das macht halt unglaublich leicht. Stress haben, positiv ist etwas unglaublich Schönes. Und ein Negativer, das wissen wir alle, zieht uns extrem ab. Den Sinn sehe ich aber, glaube ich, schon in dem ich die Leidenschaft teilen darf. Sei das mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Spielern und Coaches oder eben mit der Schweizer Hockey-Gesellschaft, mit Fans und Sponsoren und dann hast du eigentlich das Gefühl, dass du etwas Gutes tust und etwas Gutes vermittelst. Und das ist sehr, sehr erfüllend.
Also ja, das ist natürlich klar, wenn man natürlich in seiner Leidenschaft innen kann leben, quasi eine Karriere und dann schon eine Karriere hat. Eben, du sagst, es richtig hat, ich durfte spielen, es ist nicht ein Müssen. Ich glaube, das ist schon mal etwas vom ganz Wichtigen. Und so natürlich so kannst du mitnehmen, die Erfahrung als solches auch kannst du mitnehmen und eben halt irgendwo die Förderung auch siehst. Was vom Sport und natürlich auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind oder natürlich auch das Team selber, indem es eben, dass es begleitet ist. Und ich kann mir vorstellen, ihr habt ja vermutlich das Jahr jetzt in der Nationalmannschaft sicher einen schwierigen Moment gehabt, obwohl man eigentlich müsste sagen, ja, Hammer, super, toll, aber gerade du als ehrgeiziger Mensch wärst du sicher gerne mit dem Team Das Jahr Weltmeister wurde. Es hat Silber gegeben. Auch Hammer-Klassierung nach 2x5 und 1x6. Also, Mannschaft, ich hatte das Gefühl, als ich geschaut habe, sind sicher normal, sind enttäuscht gewesen, aber es ist auch stolz für euch. Wie hast du das Gefühl, kann eben so einen möglichen Rückschlag, und ich rede jetzt von einem Rückschlag bewusst, weil es ist ja kein, es ist ein Erfolg, aber einfach in dem Moment ist es ja wie ein Rückschlag, oder? Oder allgemein ein Rückschlag. Wie stark kann das auch einen Einfluss haben aufs Sinngefühl für einen Moment?
Unglaublich schwierige Frage. Spannend, aber schwierig. Mhm. Ich glaube, es bestärkt den Sinn einfach noch mehr. Es gibt aber auch die andere Seite ein bisschen realistisches Bild über den Sinn. Also, ich habe das Gefühl, der Sinn bleibt der gleiche. Mhm. Egal, ob du etwas erfolgreich machst oder wenig. Wenn der Sinn ist, rein in einem sozialen Beruf zu arbeiten, man geht irgendwo auf Südafrika und baut Brunnen und Brücken und baut Schulen für die Leute. Ich glaube, der Sinn ist unantastbar, egal ob ich jetzt 4 Brunnen mache oder 2 Brücken baue. Sobald du helfst, ist die Sinnesfrage da, der grosse Antrieb ist da. Also, mhm. ob wir Silber, Bronze, ob wir das Viertelfinal gewinnen oder das Final, ich glaube, es tangiert den Sinn nicht. Es bestärkt dich einfach und motiviert dich und gibt dir mehr Energie oder weniger. Aber ich, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, der Sinn tangiert es jetzt in meinem Fall nicht. Ich kann es nicht verallgemeinern. Mhm. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, der ist unantastbar. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du bist ja eigentlich der Experte in dem. Vielleicht darf ich die Frage an dich geben. Wie siehst denn du?
Absolut, nein, also ich kann das völlig unterstreichen. Also ich habe jetzt auch bewusst die Frage ein bisschen so ein leicht provokant gestellt, weil es mich eben jetzt auch wundern hat, weil ich schon ein paar Mal auch mit Menschen geredet habe. Konkret auch mit jemandem aus dem Gesundheitswesen, der zu mir kam, nach einer Keynote und gesagt hat, ja, ist ja schön, dass Sie da über Sinn reden, aber die Situation, die wir da im Moment haben, das ist desolat, oder? Und da reden Sie über Sinn. Und wenn man dann eben fragt, das, was du sagst, oder? Ja, hat es denn ihrer tiefen Sinnhaftigkeit etwas abgetan? Hat sich ihre Sinnhaftigkeit in die Gesundheitsbranche einzusteigen verändert? Und dann ein Nein kommt, ist das für mich immer wieder Bestätigung, dass eben die tiefe Sinnhaftigkeit, wie du richtig sagst, ich könnte es nicht besser sagen, unantastbar ist und auch muss sein. Ist aber nur so, wenn du eben deine Sinnhaftigkeit auch gefunden hast. Oder? Weil sonst ist es leicht flatterhaft, aber ist es für mich auch nicht Sinnhaftigkeit. Ah, es ist super, mach ich den Sinn drin, dass ich das oder dieses mache. Ah, im Moment ist es gerade doof. Ja, nein, komm, ich suche den Sinn noch jemand anders. Das ist nicht die tiefe Sinnhaftigkeit, die man eigentlich braucht. Und darum, völlig bei dir. Also, ich glaube, Sinn ist ja auch das, was die genau in schwierigen Momenten auf Kurs hält, oder? Eben, wenn du im Moment, ja, schlussendlich halt Silber, oder sagen wir, in dem Moment, das Gefühl ist, ich habe Gold verloren und nicht Silber gewonnen, oder? Wo du dann halt irgendwo dann irgendwie relativ schnell halt wieder auf Kurs kommst und merkst, hey, was ich da für eine Hammer-WM hatte, das Hammer-Team, oder? Ich glaube, das ist richtig ein super Team gewesen, was sich auch untereinander, oder, verstanden hat. Dann bist du auch relativ schnell wieder auf Kurs, weil dann musst du nicht anfangen suchen. Also, ich kann das völlig unterstreichen. Wie machst du es denn, wenn dann eben so vermeintlich, ja, eben so mit Menschen zu tun hast, die dann vermeintlich so wie das sind, quasi verlieren die schwierigen Situationen? Was machst du dort? Oder hast du es auch schon erlebt?
Ich bin halt einfach, wie ich gesagt habe, ein Schwarz-Weiß-Typ. Ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ich habe einfach, bin ganz ehrlich, ich habe dann Mühe, wenn ich merke, jetzt geht es nicht mehr um den Sinn von der Sache. Mhm. Also, wenn es nicht mehr das gemeinsame Ziel ist, das Hockey weiterzuentwickeln, wenn Eigeninteressen reinkommen oder politische Themen, dann frage ich mich nicht mehr nach dem Sinn von meiner Tätigkeit, aber dann frage ich mich, ist da der Sinn noch gegeben von unserer Verantwortung? Mhm. Und wir leben Team First, wir leben Commitment, Wir repräsentieren die Schweiz, wir tun das Hockey in der Schweiz voranbringen. Das muss erst die Prio haben und nicht, wer ist jetzt auf welcher Stufe und wer hat wie viel welche Aufgaben und welche Verantwortung. Und sobald das im Vordergrund geht, dann frage ich mich, ist das der Sinn von der Sache? Mhm. Aber ich frage mich nicht, ist der Sinn für mich noch gegeben? Und dort stoße ich dann mehr oder weniger manchmal schon ein bisschen an die Sinnesfrage. Aber auch dann ist meine Sinnesfrage immer noch völlig gewährleistet.
Absolut. Also, kommst du an die Sinnesfrage von der, wenn du, also, wie sich, wenn du jetzt aufs Gegenüber schaust oder auf deine eigene?
Nein, gegenüber oder auf die Gesamtsituation. Wie gesagt, gehen wir wieder auf die Metapher von Afrika. Also, wenn es dann oftmals wichtiger ist, wer hat wie viel Steine für den Brunnen getragen oder wer hat mehr jetzt geleistet, dass man die Schule kann eröffnen kann, dann ist mir die Sinnesfrage nicht mehr gegeben. Der Sinn ist, dass wir Brunnen machen und Leute einen besseren Lebensumstand geben können. Und das ist der Sinn. Aber ich frage mich dann, ist das immer noch sinnvoll, was tun wir optimiert den Sinn immer noch zusammen verfolgen oder haben jetzt gewisse andere Werte? Am Schluss haben wir zusammen Freude in der Gruppe, wenn wir den Brunnen fertig haben oder die Schule eröffnet haben. Und dann, spätestens dann, und das kann ich auch im Sport lernen müssen, ist es eigentlich egal wie. Wenn ich dir darf, noch schnell ein Beispiel geben oder Parallelen zum Hockey.
Ja,
es hat gerne. Ganz ehrlich auch Phasen gegeben, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich zwei, dreimal Bestplayer geworden bin, habe ich ja meinen Job gut gemacht und ich bin ja erfolgreich. Und es hat mal ein Jahr gegeben, wo ich relativ gute Saison hatte, wenn man jetzt nur individuell geschaut hat, aber wir haben als Mannschaft nicht gut abgeschnitten. Und den ganzen Sommer habe ich das gemerkt und es hat keiner gefragt, ja, aber du hast eigentlich noch deine Leistung gebracht. Und 4, 5 Jahre später habe ich genau das komplette Gegenteil erfahren. Wir haben eine gute Saison als Mannschaft und meine persönliche Saison war eigentlich für mich völlig unbefriedigend.
Ja.
Ich hatte den besten Sommer und alle haben gesagt, ey, wow, hast du ein super Jahr gehabt, leck dir, ist es auch gut gelaufen. Da habe ich auch wieder im höheren Alter eigentlich am eigenen Leib erfahren. Dann habe ich es erst verstanden, als Mannschaft hast du Erfolg in einer Mannschaft und nicht als Individuelle. Ich nütze die eigenen Statistiken nicht. Am Schluss zählt das Team. Und auch das war eine wundervolle Lehre aus dem Sport, die mich heute prägt, weil ich es erlebt habe und verinnerlicht habe.
Ja, absolut. Wie stellen Sie denn eben so das kollektive Ziel- und Werteverständnis jetzt gerade in einer Nationalmannschaft auch sicher? Ich meine, das sind ja nicht Leute, die sich täglich sehen, oder? Die werden sich ein paar Mal im Jahr sehen, zu Spiel, zu Turnier. Wie halten Sie denn so das Gemeinsame hoch?
Gut, auf der Profistufe ist das relativ einfach. Ich meine, Spieler, die auf dem Niveau so erfolgreich sind, das sind definitiv nicht nur talentierte Sportler, sondern das sind sehr, sehr charaktergute, starke Leute. Und auf dem Niveau ist das gegeben. Die Leute kommen, die stellen sich voll in den Dienst von der Mannschaft, unabhängig vom Lohn, unabhängig vom Team, was sie sind. Die übernehmen die Rolle, die es braucht, weil die kommen gratis um Franco, um bis dahin siehst, das Logo auf der Brust haben und stolz sind, dass sie die Schweiz repräsentieren. Und logischerweise haben wir noch gute Coaches und gute Staffmitglieder, die das mit jeder Faser seit Jahren implementieren. Schwieriger ist es, auf den Juniorenstufen die Werte zu vermitteln, weil die noch nicht ganz so weit sind. Die Erfahrungen, wie ich jetzt auch gesagt habe, zum Beispiel selber gemacht haben, noch machen müssen. Wie kannst du die dorthin bringen, dass sie eben irgendwann auch Topshots werden? Und dort ist es eigentlich die schwierigere Aufgabe, als am Schluss bei den fertigen Profis, Männern und Frauen, so ein bisschen den letzten Schliff noch zu geben. Und darum sagt man ja auch viel, unten an der Basis ist die Arbeit viel wichtiger. Und zwar sowohl bei den Trainern, wie auch bei den Spielerinnen und Spielern, aber eben auch in vielen Firmen. Ich sage jetzt die Lehrlingsausbildung und all das, wenn du die Firmen-DNA übergibst. Das Gleiche daheim, wenn du deinen Kindern Werte vermittelst. Das finde ich wichtig. Und dort versuchen wir das eben nicht nur zu geben, sondern wir versuchen sie zu leben überall.
Also heisst es, dass ihr auch ein strukturiert und klar koordiniertes Talentmanagement pflegt?
Absolut. Und auch klar nach dem Credo Charakter vor Talent. Logisch müssen wir den Hockey-Match gewinnen am Schluss. Mhm. Aber wie ich euch jetzt erklärt habe, diese Sachen kannst du nicht nur, wenn du gut schlitzschügend bist. Mhm. Das läuft über Persönlichkeit und über die heutige Gesellschaft. Und darum ist es enorm wichtig, ja, dass wir das Talentmanagement wirklich top-down so machen. Weil dann geht es über Personen aus, dann geht es über Generationen. Und das ist eigentlich die richtige Message.
Also eben quasi, find deine Berufung, lebe deine Werte, lebe deine Leidenschaft im Kollektiv und nicht einfach schiess mehr Goal.
Ja.
Dass wirklich irgendwo dort die Persönlichkeit relativ schnell auch dann aufs Kollektiv eingestellt wird. Aber das ist jetzt eine Hockey-Mentalität, die sich aber relativ klar unterscheidet, habe ich jetzt das Gefühl, von der Fußballer-Mentalität. Und zwar wohlwollend, muss ich sagen.
Ja, ich muss vielleicht sagen, schwierig für mich zu sagen, ich liebe Fußball, ich nehme es Folgen sehr medial. Ich finde jetzt auch gerade an der EM, also da hat man eine klare Handschrift gesehen in diese Richtung. Ich glaube aber, wir haben es halt schon ein bisschen einfacher im Eishockey, weil Eishockey halt noch nicht ganz so kulturell verbreitet ist. Fußball spielt jedes Mädchen und jeder Bub auf der Welt. Hockey ist noch ein bisschen mehr, oder ist noch ein bisschen einfacher, so Swissness in einer Nationalmannschaft zu leben. Wir haben noch mehr Müllers und Meyers und noch nicht ganz so viel, andere kulturelle Hintergründe zum Implementieren. Das macht es natürlich dann schon schwierig, wenn du eine diverse Gruppe hast mit Background von 10 Nationen, als wenn du eigentlich mehrheitlich Schweizer hast. Also insofern will ich eine Lanze brechen für Fußballer. Das ist im Hockey noch einfacher. Das kommt auch mehr und mehr. Aber wir legen sicher definitiv immer noch sehr, sehr viel Wert, jetzt gerade beim Verband auf so Sachen. Das hat aber nichts mit der politischen Ausrichtung zu tun. Also ich bin sehr weltoffen und sehr interessiert für andere Kulturen. Also hat, wie gesagt, nichts mit dem zu tun, aber wir sind halt so eine kleine Nation und wir müssen einfach wirklich den ganzen Power in eine kleine Gruppe anbringen, um gegen die breite Weltspitze können überhaupt zu bestehen mit x-tausend mehr lizenzierten Spielerinnen und Spielern. Und diesen Power bringen wir einfach an, indem wir uns besinnen, was macht eigentlich der Schweizer aus? Was ist eigentlich die DNA vom Schweizer? Und wie ist eigentlich die Schweiz gegründet worden? Und was ist Geschichte? Und da gehen wir ganz, ganz tief. Und aus dem heraus machen wir dann eine DNA, ein Playbook. Aber wir haben auch ein eigenes Logo kreiert mit diesen Werten. Und die tun wir immer wieder repetitiv einbringen in jeder Thematik. Und das ist so ein bisschen unsere Guideline, an dem heben wir uns fest. Und das gibt uns eine wahnsinnige Überzeugung, dass wir auch als kleines Land mit viel Herz gegen die Welt am besten können bestehen.
Beweisen wir ja auch eigentlich jedes Jahr. Eben Eishockey hat im Gegensatz zu der Fußball-WM jedes Jahr eine WM. Und die Platzierungen in den letzten paar Jahren sind immer unter den Top 6 gewesen. Also 6, 5, 5. 5, glaube ich, und der zweite. Also, wir machen da ja unglaublich viel richtig. Ich meine auch mehr, weißt du, von der Fußballer-Mentalität, die ich angesprochen habe. Ich bin nicht ein absoluter Eishockey-Experte, aber wenn ich es so sehe, auch in den Medien, im Gegensatz zu gewissen Fußballteams, sehe ich eher selten, dass ein Spieler so wahnsinnig im Spotlight ist, oder? Mit Sonderbehandlung, wo dann quasi ein Abseits vom Team als Training gefahren wird mit einem separaten Büssli. Ich sage jetzt nicht, welcher Spieler es da gemeint ist, und dann mit einem separaten Büssli. Das gibt es, glaube ich, im Eishockey schon nicht, oder?
Nein, das gibt es nicht und schon gar nicht bei uns. Also wirklich, das legt mir sehr viel Wert. Das wäre auch nicht fair gegenüber anderen. Ja. Wir sind ja gleichgestellt und wie gesagt, Herkunft, Lohn und so weiter, das ist sekundär. Aber man muss auch dort wieder sagen, ich meine, es ist auch einfacher im Eishockey, wenn man sieht, wie viel Geld im Fußball ist. Mhm. Ja, die haben ganz andere, zwar Annehmlichkeiten, aber eben auch Probleme. Also, ich meine, wir vermögen ja nicht einmal einen Charter für unsere Mannschaft. Darum lügen wir Eco und haben keine Limousinen. Das ist nicht unsere Welt und nicht unser Label. Und darum sage ich, das macht es einfacher. Aber Nein, Sonderbehandlungen gibt es bei uns nicht. Und wenn das einer will, dann heben wir dagegen.
Ja.
Und ganz ehrlich, sind schon nicht nur wir. Ganz ehrlich, die Mannschaft ist mittlerweile so, die würde das auch gar nicht tolerieren. Also so einen Spieler könnten wir auch, wenn wir würden wollen, gar nicht integrieren. Die Mannschaft würde sagen, das sind nicht unsere Werte. Das wäre ein Fremdkörper und das könntest du gar nicht handeln.
Also würde quasi das System so etwas selber dann automatisch ausspucken, trotz der möglichen Qualität, die er würde reinbringen, oder?
Absolut. Ich meine, unsere Top-Shots, die kommen mit einer Demut und Bescheidenheit rein, wo man manchmal eigentlich wieder fast vergisst, wo die eigentlich im World Ranking stehen. Und da geht mir das Herz auf.
Ja, das glaube ich.
Ja, und auf der anderen Seite haben wir aber auch andere Spieler, die eben rein von dem her gesehen nicht den Standard haben. Eben sind vielleicht nicht in der NHL und haben vielleicht in Anführungszeichen nur einen sechsstelligen Betrag im Lohn. Aber die sind absolut in der Hierarchie voll als Leader akzeptiert. Von allen. Und das zeigt, dass die Balance schon sehr gesund ist.
Absolut. Also da sind ja aber auch unglaublich viele Sachen auch richtig gegangen oder richtig gelaufen, was eben Leadership und so weiter anbelangt. Du hast ein paar Punkte jetzt gesagt, eben, wenn es um das Thema Führung geht, Erfahrung, eben auch Förderung, Fordern aber auch und so weiter, so zusammengefasst auch. Was sind also deine wichtigen Leadership- oder Führungskomponenten, wo du sagst, das sind meine wichtigsten Säulen von der Führung?
Ich würde einmal sicher ganz hoch priorisieren, Vertrauen, und zwar gegenseitig. Ich glaube, nur wo du Vertrauen hast, kannst du über Grenzen ausgehen. Ich muss mich können verlassen auf dich und du musst dich können 100% auf mich verlassen. Und zwar nicht nur, wenn du Medaille um den Hals hast, dann ist es relativ einfach. Sondern dann, wenn es gewittert, wenn Polemik da ist, wenn alle an dir zweifeln, dann musst du eigentlich stark sein für Mitarbeiterinnen und für Mitarbeiter. Dann eben hinten anstehen. Ich sage immer, ein guter Leader ist für andere da. Also eine gewisse Demut. Auch ganz, ganz wichtig, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, last but not least braucht halt schon eine gewisse Leidenschaft. Also, zum können etwas Gutes machen, braucht Freude. Wenn du Freude hast, machst du es gut. Aber der Motor muss schon auch gegeben sein. Wenn du dich selber oder andere Leute immer wieder pushen musst, dann ist es schon schwierig. Der Ursprung aber, würde ich sagen, für ein funktionierendes Team, für Erfolg, ist gegenseitiges Vertrauen.
Absolut.
Darf ich die Frage an dich gerade stellen?
Beim Leadership.
Was sind deine?
Also für mich eben, also Vertrauen kann ich absolut mit unterstreichen und zwar nicht als Einbahnstrasse, sondern das Vertrauen eben auf Gegenseitigkeit beruht. Also dass ich als Leader auch oder Führungskraft auch das Vertrauen habe in die Fähigkeiten und die Charakter von den Leuten, die ich führe. Dass sie aber auch können das Vertrauen haben, dass wir eine offene Kultur haben miteinander. Und dass der Austausch eben auf Augenhöhe stattfindet. Also eben auch, dass die Sicherheit da ist. Dann irgendwo auch der Respekt, finde ich ganz wichtig. Und auch da wieder nicht als Einbahnstrasse. Also der Respekt auch vor den Fähigkeiten, vor den Stärken in dem Sinn, aber auch vor den Schwächen, wo die Menschen, die du mit dir zusammenarbeitest, haben. Und auf der anderen Seite halt auch Respekt in dem Sinn zu spüren, vielleicht auf Basis von einer Erfahrung oder von Entscheid, einfach einen respektvollen Umgang auch. Und ja, auch die Wertschätzung als solches, also dass du die Leute, die du mit ihnen zusammen bist, für das, was sie sind, wertschätzt. Du hast dich irgendwann mal für die entschieden. Es gibt immer gute Gründe, dass man sich für jemanden entscheidet. Es gibt auch immer wieder vielleicht Momente, wo der Entscheid dann vielleicht ein bisschen Frage stellt. Aber halt einfach auch irgendwo, das nie vergisst. Ja, dass man einfach dann sich gegenseitig wertschätzt, respektiert, mit Vertrauen umgeht miteinander und halt so irgendwo als Klima schafft, wo du eben gemeinsam irgendwo Erfolg feierst, finde ich auch extrem wichtig, gemeinsam Erfolg feiern, aber auch versuchst dann halt aus einem Rückschlag, aus einem Misserfolg auch gemeinsam zu wachsen. Und eine gute Führungspersönlichkeit, die gibt aus meiner Sicht auch Möglichkeiten, schafft Möglichkeiten Und stellt dann nicht sich ins Licht beim Erfolg und versteckt sich aber auch beim Misserfolg nicht. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen ausführlich geworden.
Ah, mega. Gratuliere. Also, das habe ich vergessen, die Wertschätzung. Das kommt für die, wenn nicht vor, dann geht nach dem Vertrauen. Ich glaube, das finde ich auch mit Abstand das Wichtigste. Und das kann man gerade heute mit einer guten Feedback-Kultur unglaublich machen. Und das kann man auch auf sehr viele verschiedene Arten zeigen. Also, logischerweise ist Lohn immer etwas Wichtiges, aber ich glaube, noch viel mehr ist es, wie du gesagt hast, Respekt und Wertschätzung geben. Ich glaube, die Leute gehen durchs Feuer und ich bin heimgerannt und habe vom Arbeitgeber, vom Trainer, vom Management geschwärmt, wenn ich gemerkt habe, die nehmen mich wahr und respektieren mich und eben geben mir einen Wert. Ja. Das schönste Gefühl, das ich überhaupt habe. Danke für die Ergänzung.
Ja. Nein, das finde ich schon wichtig, oder? Eben auch, aber auch eben das Thema Vertrauen, was du als erstes gesagt hast. Vertrauen heisst für mich auch, Vertrauensvorschuss zu geben, ohne dass man irgendwo etwas dafür erwartet, oder? Wir sind oftmals so geführt worden, ja, beweis du mal, dass du es wirklich kannst und so, und dann schauen wir dann mal weiter, zeigen mal irgendwo, was drauf ist, und dann besprechen wir es dann wieder. Ich sage lieber, hey, eben, es hat einen Grund gegeben, dass ich mich für dich entschieden habe. Also go for it, oder? Und das, was du jetzt einforderst, also, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wenn die Welt nicht komplikiert, das Risiko gehen wir jetzt ein, dass es funktioniert oder vielleicht eben nicht. Und das meine ich mit Vertrauensvorschuss. Oder irgendwie, also komm, mach. Wir sehen dann, was passiert. Und zwar nicht mit dem Damoklesschwert. Hey, wenn es denn nicht klappt, dann fliegst du, oder? Aber ich habe einfach gemerkt, das gibt den Leuten auch viel mehr Energie, oder? Wenn du einfach sagst, okay, ich vertraue dir, go. Nicht, beweis das erste Mal und dann schauen wir wieder, oder? Und dann musst du aber immer auf der Seite musst da sein für sie. Du musst Sparringspartner sein. Oder? Sonst fühlen sie sich dann relativ schnell ins kalte Wasser gerührt, aber irgendwo keiner, der dann vielleicht mal den Stöpsel zieht, dass das Wasser abläuft, wenn es bis zum Hals steht. Dann musst du ja auch da sein, oder?
Ja. Ja, und eben der Zeitfaktor, eben Wertschätzung heisst, der Zeit nehmen für Leute, wenn die eigentlich gar nicht haben. In dem Priorisieren. Eben nie sagen, ich habe gar keine Zeit, aber morgen. Sondern wenn es brennt, habe ich schon Meetings verschoben und gesagt, sorry, ich weiss, es ist ein wichtiges Meeting, muss mich jetzt aber um XY kümmern. Mhm. Wenn der das merkt, dann merkt er, dass er auch ja, eine gewisse Sicherheit innerhalb von Familie, Team, Firma, was er immer hat. Absolut. Finde ich auch ganz wichtig.
Ja. Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass man den Leuten nicht nur zeigt, sondern vielleicht dazwischen einmal sagt, dass sie einem wichtig sind. Also irgendwo, ich sage den Menschen noch gerne, hey, du bist mir wichtig, aber dann meine ich es auch so. Oder? Mhm. Und ich glaube, das dürfen wir einander sich auch immer mal ein bisschen mehr sagen, wenn es wirklich so ist, oder? Wenn es kein Floskeln ist.
Es muss echt sein. Ich glaube, das hat nichts mit Generationen zu tun. Das merkt jeder Mensch immer noch mit dem präfrontalen Kortex. Einfach du merkst, ob es ein Trainer, ein Chef, der Papi, die Mami, wer auch immer ist, meine ich etwas Ernstes. Und wenn du das nicht hast, hast du auch das Vertrauen nicht und dann kommt es dann schnell. Also, ich finde immer, das ist nicht etwas, wo du vom Zettel ablesen und sagen, wow, heute Wertschätzung. Nein, das muss gerade vom Herz kommen.
Sonst hast du verloren. Nein. Das ist klar. Aber ich glaube, das meiste Zwischenmenschliche muss nicht geplant sein, sondern muss gute Intuition sein, muss wirklich aus der tiefen DNA sein. Mit vielleicht einem guten Mut oder mit ein bisschen Mut für mögliche Verletzlichkeit und so weiter. Aber dann funktioniert es als solches auch. Definitiv. Hey, ist extrem spannend, Lars. Was, du bist jetzt 5 Jahre Direktor bei der Schweizer Nationalmannschaft. Du hast vorhin gesagt, das ist eigentlich eine lange Zeit. Was bewegst du noch? Was willst du noch bewegen? Was sind so deine nächsten wichtigen Milestones für dich selber auch in dieser Rolle?
Also der Weg ist nie fertig. Es ist wie wenn du Lehrer bist oder Kindergärtner, kommst du immer einen neuen Jahrgang über und es fängt wieder von null an. Du hast immer wieder eine neue WM, wo kannst du beweisen. Ich würde wahnsinnig gern logischerweise die Heim-WM. Die haben sie uns 2022 haben sie uns gestrichen wegen dem Unwort, das dann geherrscht hat. Sie müssen abgesagt werden. Ja. Am 26. haben wir eine neue Chance. Ganz ehrlich, das würde ich gerne erleben. Mhm. Das ist aber noch ein weiter Weg und da kann viel passieren, logischerweise. Und ich finde auch den Weg recht spannend, jetzt, wo jetzt gerade mit der Entwicklung im Frauen-Eishockey stattfindet. schauen, wie schaffen wir das Ganze weiterzuentwickeln. Sehr ein wichtiges Produkt, spannend, mit vielen Chancen, aber gleich auch nicht einfach, weil der Zeitdruck so extrem ist. Dann möchte ich weiterhin das Feuer haben und können, ja, weiter, wie soll ich sagen, auch unsere Leute weiterentwickeln, dass die das irgendwann alle können übernehmen. Von dem her gesehen, hätte ich eigentlich noch genug Most im Tank, um bis zum 26. weitermachen, so Gott will. Bin mir aber bewusst, 2 Jahre im Management ist wahrscheinlich wie 2 Jahre in der Privatwirtschaft. Und ich tue mir eigentlich schwer, es allzu weit vorausplanen. Aber wenn das so weitergeht, wäre ich sehr, sehr motiviert und wertgeschätzt, weil ich die Sinnesfrage immer noch absolut gewährleistet gesehen für die Zukunft.
Ja, absolut. Wünsche ich dir natürlich, dass genau das so wird eintreten. Und wenn man dich so gehört reden, ja, ich glaube, eben an der tiefen Sinnhaftigkeit wirst du definitiv nie müssen zweifeln oder suchen, weil du eben halt voll in deren Innen lebst und bist. Ja, also ich hoffe es. Dass im 2026 wir dich sehen, mit der Nazi, daheim in der Schweiz. Und bis dahin, von meiner Seite her, natürlich alles, alles Gute, alles, allerbeste. Vor allem eben sehr viel Erfüllung und Sinn. Und ganz herzlichen Dank, dass du jetzt heute auch Zeit genommen hast für unser Gespräch. Ich habe sehr geschätzt, dass du Zeit genommen hast. Ich weiss, du hast im Moment sehr, sehr, sehr viel um die Ohren herum, aber dass wir können miteinander reden. Total lässig. Danke vielmals. Ich hoffe, es ist, und ich bin sicher, es ist nicht das letzte Mal gewesen. Lars, das letzte Wort bei meinen Talks, bei meinem Podcast, ist immer der Person, wo ich mich miteinander unterhalte. Das bist heute du. Und was gibst du jetzt den Menschen mit auf den Weg, wo der Podcast hört?
Also zuerst möchte ich mich bei dir bedanken, nochmal für die Einladung. Sehr inspirierend, auch für mich. Ein super Thema. Danke für deine Inspirationen. Ich habe sehr viel mitgenommen von den Sachen, die du sagst und lebst. Danke für das. Ich würde allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, hört aufs Herz, hört nicht auf die Gesellschaft, nehmt euch selber auch ernst und bringt auch euch selber gegenüber sehr viel Wertschätzung mit. Macht alles, was ihr macht, mit möglichst viel Leidenschaft und ihr werdet nicht nur selber Freude haben, sondern ihr werdet eine grosse Menge in eurem Umfeld grosse Freude bereiten.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst, oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website saschajohann.com.